Mein Thema ist heute Offenbarung Kapitel 2 und 3. Wer überwindet, dem werde ich geben. Wer überwindet, dem werde ich geben. Es ist aus den 7 Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien. Warum? Nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich dann die Offenbarung gelesen, also diese Sendschreiben, und das hat mich so angesprochen. Gott will, dass ich überwinde. Ich habe dann sogar so eine Treppe gemacht, 7 Stufen, gell? Und überall habe ich draufgeschrieben, was Gott will, was ich überwinden will und auch, welchen Lohn es gibt. Es gibt bei jeder Überwindung einen Lohn, Geschwister, einen Lohn. Den gibt es teilweise schon hier, aber auch in der Ewigkeit. Wir kriegen einen Lohn. Amen. So. Ja, und dann lese ich gleich vor, Hebräer 5, 12. Tamara, Hebräer, Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Ansprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Das ist kein Schmeichelwort. Darf ich das laut sagen? Das ist kein Schmeichelwort. Gott will, dass wir erwachsen werden, feste Speise und nicht immer die Milchflasche. Ja? Und dann passt die Temperatur nicht. Jetzt ist es zu kalt, jetzt ist es zu warm, die Milch. Versteht ihr? Das machen Babys, ist okay. Aber Erwachsene wartet Gott nicht. Gott will, dass wir wachsen. Dazu gehört überwinden. Unsere Töchter, als sie dann so gewachsen sind, die haben Wachstumsschmerzen gekriegt in den Gliedern. Ist ganz normal anscheinend. Und wir werden auch, wenn wir wachsen wollen, kriegen wir Wachstumsschmerzen. Ja. Gott will, dass wir überwinden. Warum will er das? Damit sein Name verherrlicht wird. Wir sind seine Kinder und er will reife Söhne haben und reife Töchter. Ja, er will sie haben. Warum? Er will uns auch einen Lohn geben. Für alles, was wir überwinden, Geschwister, gibt es einen Lohn. Könnt ihr da mal sagen, ja, Amen. Den gibt es. Das ist kein leeres Versprechen. Und Beispiel, ich sage hier mal, das ist in Matthäus 25, 14, wo die Talente ausgeteilt werden. Einer kriegt 5 und er gewinnt 5 dazu. Er wird kräftig gelobt. Der nächste kriegt 2. Anscheinend war der nicht so fit oder so. Ja, halt nur 2. Okay, ist ja gut. Nicht alle, jeder kriegt 5. Ich habe mir schon mal gedacht, ja, wie viel hast du mir gegeben? Also ich schätze mich jetzt gerade so ein. Kannst dich auch mehr einschätzen. Wie viele Talente hast du von Gott gekriegt? Überleg das mal. Also ich bin jetzt mutig und sage, so 2,5. 2,5 habe ich gekriegt. Ja. Also 5 nicht, denke ich. Aber ich werde sehen in der Ewigkeit. Ich werde sehen in der Ewigkeit, wie viel Gott mir für mich vorbereitet hat und wie viel ich heute dann zugemacht habe. Und dann kommt halt der eine Knecht, ihr wisst ja, er kriegt 1. Was macht er? Er vergräbt es. Er tut nichts. Und Gott sagt, du fauler Knecht. Und er antwortet, ja, ich wusste, du bist ein ungerechter Herr, weil du willst ernten, wo du nicht gesät hast. Das ist doch ein absoluter Blödsinn. Glaubt ihr, dass Gott etwas ernten will, wo er nicht gesät hat? Glaubt ihr das? Das ist eine Lüge. Der faule Knecht ist, ja, so ist es heute. Also, dann haben wir ja auch noch in Lukas 17, warum sollen wir, Gott will, dass wir in der Ewigkeit mit ihm herrschen. Und in der Ewigkeit gibt es, glaube ich, keine Sünde mehr. Aber das wird dann gut. Das wird dann, weil da heißt es in Lukas 17, da gibt es dann so ähnliche 10 Talente, ihr wisst schon, und er ging aus dem Landes einher und verteilte sein Geld. Die wollten ihn nicht, aber er hat dann ein paar Knechte gehabt, dann gibt er dann die Talente. Und einer ist sehr fleißig und er bringt 10 Talente dazu und sagt, und du wirst über 10 Städte herrschen. Der nächste, du wirst über 5 herrschen. Ja? Und die, wo Jesus nicht als Herrn wollten, wisst ihr, was er sagt? Bringt sie her und macht sie nieder. Haut sie um? Oh, das ist gut. Das war jetzt das und jetzt steige ich gleich ein. Ich mache das ganz schnell. Epheser, die Sendschreiben 1 bis 6. Ganz kurz, was erwartet Jesus von der Gemeinde in Ephesus? Er sagt, wer überwindet, den will ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Oh, das ist gut. Vom Baum des Lebens, Essen. Ich will nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Das ist eine vergiftete Geschichte. Will ich nicht. Ich will vom Baum des Lebens. Und das will ich hier schon. Nicht bloß in der Ewigkeit. Smyrna. Wer überwindet, kein Leid vom zweiten Tod wird zugefügt werden. Zweiter Tod ist der Feuersee nach dem Gerichtstermin. Pergamos. Dem werde ich, wer überwindet, dem werde ich geben von dem verborgenen Manna zu essen geben und einen weißen Stein mit neuen Namen. Wir kriegen einen weißen Stein mit neuen Namen. Und der neue Name drückt exakt das aus, was wir sind, was wir hier erreichen durch unser Überwinden. Exakt. Ja. Thyatira, wer überwindet, Vollmacht über die Heidenvölker geben. Er wird sie weiden mit eisernem Stab und ich werde ihm den Morgenstern geben. Dann haben wir Sardes, Gemeinde an Sardes, wer überwindet, der kriegt von mir weiße Kleider. Seinen Namen wird nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Das ist eine gute Nachricht. Und seinen Namen werde ich bekennen vor dem Vater. Also meinen Namen wird Jesus bekennen vor dem Vater. Und ich habe keine Lust, meinen Namen aus dem Buch des Lebens rauszuradieren. Könnt ihr mir das glauben? Also ich will es nicht. Habe keine Lust. Weil das Feuersee ist ungemütlich. Und dann Philadelphia, Säule, du wirst sein, wenn du überwindest. Ich mache dich zu einer Säule im Tempel Gottes. Der Name Gottes kommt auf die Stirn. Der Name Gottes der Stadt und mit neuen Namen. Das sind jetzt 1 bis 6, die Gemeinden. Und es ist immer das gleiche Muster. Gott sagt, du bist super, also sehr gut. Ich bin froh, was du so magst. Aber ich habe gegen dich. Da gibt es ein paar Sachen, die gefallen mir nicht. Und ich möchte, dass du das überwindest. Und wenn du das überwindest, gibt es einen Lohn. So, und jetzt kommen wir zur lustigen Gemeinde von Laodiceta. Naja, wisst schon, das war eine, ich habe alles, brauche nichts, sagt die Gemeinde in Laodicea. Und sagt, ja, du hast auch nichts. Du sagst, du bildest dir ein, du bist reich. Aber die Währung, die du hast, die gilt bei mir nicht. Kaufe von mir, sagt Gott, kaufe von mir Gold. Ja? Du sagst, ich habe schöne Kleider, du bist nackt. Kaufe von mir Kleider. Ja? Kaufe von mir Augensalbe, damit du siehst. Es sagt dazu Gemeinde in Laodicea. Kaufe von mir. Ja? Und dann in Laodicea, also diese Gemeinde kriegt kein Lob. Und dann heißt es in 3,19, alle, sagt Gott, die ich liebe, züchtige ich. Züchtige, Zucht ist kein schönes Wort, das wollen wir gar nicht mehr. Dafür setzen wir als ein Disziplin. Ja? Gott sagt, ich liebe dich, aber ich will, dass du dich änderst. Zucht. Disziplin. Und was heißt denn das? Bitte, ich muss jetzt gleich eines dazu sagen. Zucht hat nichts mit Strafe zu tun. Die Strafe liegt auf Jesus. Da liegt die Strafe für das, was wir verbockt haben. Aber wir müssen erzogen werden. Die alten Gewohnheiten müssen raus. Bei unserer Wiedergeburt, ja, kriegen wir einen neuen Geist. Aber mein Körper und meine ganze Seele und all meine Gewohnheiten, die ich hatte, die bringe ich ja mit hinüber in das Neue. Versteht ihr? Die bringe ich ja rüber. Und die müssen geändert werden. Die müssen geändert werden. Müssen wir überwinden. Also richten heißt auch ein Stück weit, heißt erziehen. Ja, es gibt ja einen Handwerker zum Beispiel, der hat eine Richtbank. Da wird das Werkstück eingespannt und dann wird es zugerichtet, gehobelt, sodass es halt dahin passt, wo es hin soll. Steht da? Das ist richten. Jesus hobelt uns halt auch ein bisschen, dass wir da reinpassen, wo er uns haben will. Wir sind ja auch die reden an seinem Weinstock. Und was macht der? Der beschneidet uns. Ziemlich, ziemlich hart. Ich habe einmal einen Rebstock gesehen, da war einmal in der Pfalz und da habe ich gesehen, zuerst der Weinstock, wenn er abgeerntet ist, mein, der hat ja Zweige links und rechts, gell? Obwohl da die ganze Zeit schon vorher im Sommer geschnitten wird, dass nicht so viel Laub ist. Der Winzer will eine Frucht und nicht Laub haben. Ja? Weil es wird schon immer weggeschnitten und dann wird geerntet und dann im Winter kommt der Winzer und schneidet. Das ist der Stock und dann geht ein Reb so rüber und eine so, du erschrickst. Wie wenig da bleibt. Und warum macht der Winzer das? Er will Frucht. Er will kein Laubwerk. Er will kein Laubwerk. So, das ist das mit, bin ich jetzt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wie kann ich den überwinden? Gibt es da eine Möglichkeit? Was soll man überwinden? Wir sollen Sünde überwinden, schlechte Gewohnheit, die Fleischeslust. Ja. Wir sollen auch den Feind überwinden, Dämonen überwinden. Und die Bibel heißt, und sie werden überwinden durch ihr Zeugnis und das Malames Blut. Ja. Also Sünden, die einem klar, die einem bewusst werden, die müssen wir halt bekennen. Bekennen heißt aussprechen. Dann die Vergebung von Gott empfangen. Die muss ich empfangen. So, und jetzt drehe ich mich um. Wenn ich vorher zum Beispiel gestohlen habe, bekenne ich das, aber dann muss ich halt aufhören zum Stehlen. Dann drehe ich mich um und stehle nicht mehr. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich bekomme von Gott die Kraft. Wir sind hier in einer Gemeinde, die pfingstlerisch ist, so mit Heiliger Geist. Und wir bekommen die Unterstützung vom Herrn. Ich war früher, Charlie, bin auch zur Kirche gegangen. Bin im Dorf aufgewachsen, katholisch. 20 Jahre. Ich wusste, wenn ich beichte, ist die Sünde weg. Das wusste ich immer. Das habe ich gewusst. Aber dann bist du aus dem Beispiel raus, ah, dann ging es halt wieder los, gell? Ging es halt wieder los. Ich war da nicht immer erschüttert, weil das war ja normal in meinem Dorf, wo ich war, versteht ihr? Sind alle zur Beichte gegangen und danach ist halt wieder normal das Leben weitergegangen. Aber ich habe nie gewusst, dass es da eine Lösung gibt. Erst als ich mich bekehrt habe, Wiedergeburt, Lebensübergabe, gell? Jesus als Herrn empfangen, ist wichtig. Und dann habe ich als neugeborener Christ gleich die Geistestaufe, hat einer für mich betet, der Pastor hat für mich betet, hat gesagt, was willst du denn? Jetzt kannst du den Heiligen Geist haben. Ich gesagt, ja, du wusstest ja, den gibt's. Ja, dann hat er für mich betet und habe den Heiligen Geist empfangen, habe ich auch in Sprachen angefangen und dann, so, war super. So, und dann kommt die erste Herausforderung. Ein Bekannter von mir, wir haben im Haus was machen müssen, ja, das waren so 5.000 D-Mark damals. Und weil er bekannt ist, habe ich gesagt, ja du, das ist aber schon teuer. Habe ich gesagt, können wir da nicht reden? Er sagt, ja, brauchst du eine Rechnung? Oh. Und komisch, ich habe so leicht sagen können, ja klar brauche ich eine Rechnung. Ah ja, dann ist das der Endpreis, wo ich dir genannt habe. Es ist mir leicht gefallen, Leute. Es ist mir leicht gefallen. Warum? Heiliger Geist war in mir. Er hilft uns. Wenn Geschwister sagen, ich brauche den Heiligen, also die Geistestaufe, was Sprachengebet und so, das brauche ich nicht, weil das hat ja vor 200 Jahren nach Christi, deswegen hat er das aufgehört. Also das glaube ich ja nicht. Ich glaube das nicht. Das ist ein Schmarrn. Entschuldige, dass ich so direkt sage. Was für ein Unsinn glauben die. Aber ich praktiziere das Sprachengebet und ich brauche es. Ich brauche es, um zu überwinden. Ja, so, und jetzt geht es an den Punkt praktisch. Ich habe, einer hat mir, glaube ich, das war, habe es geschenkt gekriegt, ein ganz kleines Büchlein. Das war von Watchman Nee, chinesischer Christ, der hat sich nur, weil im Westen sehr viel publiziert hat, hat er den Namen angenommen, Watchman Nee. Er wurde von Mao Zedong dann eingesperrt, weil er war wirklich ein starker Mann Gottes, er ist 1972 im Gefängnis gestorben. Und er hat ein kleines Büchlein geschrieben, das hat den Titel gehabt, Sitze, Wandle, Stehe. Sitze, Wandle, Stehe. Und es bezieht sich auf den Epheserbrief. Das Fundament ist der Epheserbrief. Und das ist jetzt auch, was ich euch weitergeben will. Mir hat das sehr geholfen. Ich habe das gelesen, kurz nach der Bekehrung, ist über 35 Jahre, ich habe es heute noch im Kopf. Ich habe die drei Wörter heute noch im Kopf. Was bedeutet das? Und jetzt brauchen wir Epheser 2, 6, Tamara. Ja? Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Wir starten unsere Laufbahn als Christ im Sitzen. Ihr macht jetzt gerade das Beste, was man da macht. Man sitzt und man empfängt das Wort Gottes. Man empfängt. Und wir starten ausgeruht, vorbereitet mit dem Wort Gottes. Wir empfangen das Wort Gottes. Es bedeutet, für mich hat es bedeutet, du liest das Wort in der Früh, stille Zeit, stille Zeit. Jeden Morgen lese ich meine Bibel. Ich lese das, was Gott mir zuspricht. Das Gute, was er mir zuspricht, weil ich will es. Ich will es. Ich will es. Ich habe mich relativ spät bekehrt. Ich habe so viel Unsinn gelesen. Ich habe so viel Blödsinn in meinen Kopf gelassen. Ich wusste ja nicht, was ist gut, was ist schlecht. Wusste ich doch gar nicht. Ja, und wir sind versetzt in himmlische Regionen. Wir sind versetzt. Ich bin jetzt schon versetzt in himmlische Regionen. Ich stehe zwar nur hier, aber ich bin trotzdem schon in himmlische Regionen. Ja, weil die himmlische Region ist um uns herum. Epheser 2,19. Ja. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Mitbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Ich bin nach meiner Bekehrung eingefügt. Ich bin ein Stein, der ist eingefügt in eine Mauer, in den Tempel Gottes. Ich bin ein lebendiger Stein. Es gibt ein Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel, wie Edelsteine schön geformt und so weiter. Ja? Jeder von uns ist ein Edelstein. Deswegen hat dich Gott ja auch erwählt. Und er fügt dich aber ein. Er fügt dich in eine Gemeinde ein. Er fügt dich in eine ganz normale Ortsgemeinde ein. Ja, und nicht in den universellen Leib Jesu Christi. Ja? Larry Lee, ein amerikanischer Pastor, hat eine große Gemeinde gehabt und hat einen Chor gehabt. Da kam eine Frau und die hat gesagt, ich will bei euch mitsingen. Ihr habt so einen schönen Chor. Dann hat er gesagt, ja, bist du bei uns Mitglied? Ich bin Mitglied im universellen Leib Jesu Christi. Und Larry Lee hat ihr gesagt, ah, dann sing doch dort mit. Das war praktisch, oder? Ja, dann sing doch dort mit. Ja, sind sein Tempel. Bibel lesen, ganz wichtig. Leute, diese Position des Sitzens ist wichtig. Und das war für mich immer, ich habe mir da so eine Gewohnheit angefangen. Und was, es ist vor allen Dingen das Johannesevangelium, das mich enorm anspricht. Ich lese alles, ist klar. Aber eines ist, es geht um, ich habe jetzt Johannes, die Sache mit dem 11,14, die Auferweckung des Lazarus. Das hat mich, ich weiß nicht, ich bin in den Stadtneck gefahren, musste ich was kaufen mit dem Bus. Ich sitze im Bus, ich habe da eine kleine Bibel dabei gehabt. Und dann lese ich die Stelle von Lazarus. Und wie Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Mir ist über den ganzen Körper ein Schauer drüber. Ich denke, wow, wie kann der das sagen? Wie kann Jesus sagen, Lazarus, komm heraus? Der war ja schon 4 Tage drin. Die anderen haben gesagt, nein, selbst Martha hat gesagt, Herr, nicht, der stinkt schon. Steht er? Und er sagt, Stein weg. Lazarus, komm heraus. Das hat mich, und dann habe ich das gelesen und Lazarus, komm heraus. Wie konnte das Jesus überhaupt sagen? Wie konnte Jesus sagen? Er sagt ja zuvor in Johannes 11, da die Geschichte mit Martha, Weil Jesus ist ja zu spät gekommen, gell? Die Schwestern haben zu ihm gesagt, es war ja nicht so weit weg, wo Jesus war. Komm, der Lazarus ist krank, weil du heilst ja schon. Komm halt und mach Lazarus, du warst immer bei uns, verstehst du, ein gutes Verhältnis zu dir. Komm halt und mach ihn gesund. Und Jesus lässt sich einfach Zeit. Er lässt sich Zeit. Es wäre nicht, in ein paar Stunden habe ich gehört, wäre er dort gewesen. Nein, Lazarus stirbt. Und jetzt kommt er auch noch zu spät. Ja. Und dann kriegt die Martha von Jesus eine kräftige Lehre. Boah, die will ich euch jetzt mal ein bisschen. Also der hat schon mit manchen Leuten, ist er schon umgegangen, wo ich gesagt habe, also Jesus, also ein bisschen Feingefühl hättest du jetzt schon einmal ein bisschen zeigen können. Ich meine, du kommst zu spät, der stirbt. Ja? Und jetzt weist er die Martha noch zurecht. Ja? Er weist sie zurecht. Jesus sagt, dein Bruder, ich lese mir vor, das ist Matthäus 11. Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Darauf sagt dann Martha, sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Woher weiß sie das? Woher weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Weil im Johannes 4 war er die Begegnung von Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ja? Sehr interessante Stelle, als ich das gelesen habe. Boah, ich denke, das gibt es ja nicht. Darf ich es kurz erzählen, was dann nämlich passiert? Mir hat das immer so begeistert, wie Jesus mit den Leuten umgeht. Da konnte ich sitzen und nachdenken. Meistens in der Früh mache ich mein Stillzeit, mache ich meinen Kaffee. Und wenn ich da drin bin, dann wird mir immer der Kaffee kalt. Er wird immer kalt. Ja, nachher, oh je, ist er wieder kalt. Dann vergisst ihn dann. Und das war dann die Sache mit der Samariterin. Er kommt in die Stadt, er hat Durst, die Sonne brennt runter, gell? Kommt an den Jakobsbrunnen, die Jünger gehen in die Stadt und kaufen jetzt was zum Essen. Ja, und dann kommt eine Frau raus, mitten in der prallen Sonne. Die geht allein, weil sie, das wissen schon. Und jetzt spricht Jesus sie an. Er sagt, gib mir zu trinken. Und die Frau ist überrascht, weil sie merkt am Ton, das ist einer, der kommt aus Juda. Galiläa ist er. Ja? Und sie ist Samariter. Und Juden und so weiter, die sprechen ja nicht mit den Samaritern. Sind ja feinere Leute. Das andere war ja so ein Mischvolk. Und die reden ja nicht so mit den Leuten in Samaria. Und die Frau ist überrascht und sagt, was, du? Fragst mich? Ja. Und dann geht's weiter. Dann sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du von mir lebendiges Wasser bitten? Dann sagt er, ja, komm, hast ja nicht einmal ein Gefäß, um mir Wasser zu geben. Ja? Und dann lässt sich Jesus darauf ein und sagt, und dann sagt die Frau, Mensch, wenn es lebendiges Wasser gibt, das ist gut, das will ich. Weil dann brauche ich ja nicht immer her. Ja? Sehr praktisch. Die Frau, brauche ich nicht mehr her. Ich kriege lebendiges Wasser und dann dürstet mich nicht mehr, hat Jesus gesagt. Und die Frau denkt, das ist eine gute Botschaft. Die will ich. Ja? Und dann sagt jetzt Jesus was ganz Tolles. Ruf deinen Mann. Und die Frau denkt, oh Gott. Sie sagt ganz klar, Herr, ich habe keinen Mann. Warum? Und Jesus sagt, da hast du richtig geredet. Du hast gerade den Fünften. Du hast den Fünften. Also die scheint wahrscheinlich die Männer durchgewechselt zu haben. Darf ich das so sagen, oder? Steht so in der Bibel. Und fünf Männer, bisher hat noch keiner was getaugt. Lass mal das so sagen, ja? Hat noch keiner was groß getaugt, weil sie hat sie ausgewechselt. Ja, hat sie ausgewechselt. Und dann, nachdem die Frau sagt, Ich habe keinen Mann, sagt Jesus. Ja, ich weiß, du hast fünf und der Wirt, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Okay, diese Frau merkt, oh Gott, jetzt bin ich der Sünde überführt worden. Und dann gibt sich Jesus zu ihr zu erkennen als der Messias. Er gibt sich zuerst in Johannes 4 als den Messias einer Frau zu erkennen. Warum? Weil die Frau ein offenes Herz hat. Ja? Sie hat ein offenes, sie will lebendiges Wasser. Sie ist bußbereit. Sie sagt, ja, ich habe gesündigt. Klar. Und sie ist bußbereit. Und dann gibt sich Jesus zu erkennen. Und jetzt zurück zu Lazarus. Deshalb konnte nämlich die Martha zu Jesus sagen, ja, ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Also das hat sich bis Samaria rumgesprochen. Ja, weil die Leute, die dann, die Frau, nachdem sie da getrunken hat, mit Jesus zusammen war, ist ins Dorf und hat gesagt, oh, schaut mir raus, schaut mir, ob das nicht der Messias ist. Gell? Prüft selber, schaut mir. Die Leute, ja. Da hat sich rumgesprochen, ist ein Mann aufgetreten, der behauptet jetzt, der Messias zu sein. Es spricht sich rum. Und deshalb konnte die Martha sagen, ja, ich weiß, du bist der Sohn Gottes. Das wussten die Leute. Du bist der Sohn Gottes. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Ich will das in Zusammenhang bringen mit der Auferstehung. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Er ist das Lamm Gottes, er musste sterben, das wissen. Der Fluch, alles, Krankheit, alles musste er am Kreuz, der Tausch am Kreuz. Derek Prinz hat so ein schönes Ding geschrieben, Buch, der Tausch am Kreuz. Aber warum musste Jesus sterben? Weil er gesagt hat, bei dem Verhör wurde er gefragt von Kaiphas, bist du der Sohn Gottes? Ja, du sagst es. Das war sein Todesurteil. Das war sein Todesurteil. Brauchen wir noch mehr Zeugen? Nein, er hat Gott gelästert, weil er behauptet, Sohn Gottes zu sein. Und dann wurde er zum Todes verurteilt. So, und jetzt ist Jesus im Grab. Ja, ja, er war im Grab. Und jetzt kommt die Frage, die hat sich mir gestellt. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Ich bin der Sohn Gottes. Und unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wenn das Urteil ein Fehlurteil war, dann muss Gott jetzt einschreiten. Er muss das Todesurteil revidieren. Er muss. Sonst ist das ganze Gerede von der Gerechtigkeit eine Farce. Das ist meine Einschätzung. Deswegen, ich habe dann das in der Bibel nachgeschaut, das mit der Auferstehung. Jesus stand auf, aber er wurde auch aufgeweckt. Er wurde aufgeweckt von Gott her. Ob er Engel kommen ist, weiß ich nicht, aber er wurde aufgeweckt. Da wirken jetzt zwei Sachen zusammen. Jesus wurde auferweckt und er stand auf. Und ich denke, Jesus wusste das ja schon. Deshalb konnte er bei dem Lazarus sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das konnte er sagen. Weil er wird vom Tod auferstehen. Da war das ja noch nicht. Ich werde vom Tod auferstehen. Das wusste er. Ich werde aber zuvor am Kreuz sterben. Das sind, warum ich das hier so sage, ich kann dir nur eines empfehlen. Lies das Wort und brüte über so Stellen. Blättere hin und vor und sag, Herr, wie ist es? Stell Gott Fragen. Stell Gott Fragen. Sag, ich bin das lebendige Wasser. Und ich sage, Herr, was ist denn das, das Lebendige? Ja, der Heilige Geist. Sag mir, ja, das ist mir zu groß. Ich hätte es gerne ein bisschen kleiner. Steht da? Ich will es verstehen. Ich will es praktisch haben. Ich will es auf den Boden bringen. Ich bin das lebendige Wasser. Kann heute noch nicht so viel damit anfangen. Naja, ich bin ja noch jung. Ich bin erst 37 Jahre alt. Also er wird, wenn es notwendig ist, wenn er sagt, der braucht es, dann wird er mir das geben. Wenn nicht, dann muss ich halt warten, oder? Dann muss ich halt warten bis in der Ewigkeit. So, das war jetzt, ich empfange, ich sitze, ich brüte über sein Wort, ich lese es, ich liebe es. Jetzt kommt der nächste Schritt. Aufstehen, wandeln. Paul sagt, Liebe in Aktion. Liebe in Aktion. Wandle. Dazu brauchen wir, ja, wandle. 4, Epheser 4, 1 bis 3. Epheser 4, 1 bis 3. Danke. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt. Seht ihr? Wandelt. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Wandeln. Aufstehen, gehen, aktiv werden. Das, was du gelesen hast, setzt du jetzt um. Du setzt es jetzt um. Du kommst runter vom Sofa und wirst jetzt aktiv. Ganz einfach. Aktiv. Liebe in Aktion. Ja. Bring die gute Botschaft zu den Menschen. Fordert uns Jesus auf. Als ich mich bekehrt habe, gut, ich habe dann gleich angefangen, meinen Kollegen das zu erzählen und so. Das, ja, die haben mir gleich gesagt, ah, schön für dich, dass du jetzt da so das gefunden hast, wonach du gesucht hast. Die haben sich richtig gefreut, kann ich ehrlich sagen. Aber ich brauche das nicht. Der Nächste sagt, oh, ich bin noch auf der Suche. Bin noch auf der Suche. Und dann ein paar Jahre später habe ich gesagt, bist du immer noch auf der Suche? Ja, ich bin noch auf der Suche. Habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Weil Jesus sagt, wer mich sucht, wird mich finden. Und du bist noch auf der Suche. Er hat gesagt, stimmt doch gar nicht. Ich wollte nicht zu extrem werden, versteht ihr? Ich wollte nicht sagen, jetzt wär doch mal ehrlich. Du suchst doch gar nicht. Aber ich suche noch, ja. Und außerdem, meine Frau geht in die Kirche, also ist da in der katholischen Kirche ein bisschen so Frauenkreis drin und das passt so. Also ich habe gemerkt, kein Interesse. Ich bin dann, ich muss selber sagen, wenn du das Licht, ich wollte ja das umsetzen, ich habe gewusst, ich muss was tun, aktiv werden. Ich bin dann los, da war so ein Aufruf in der Zeitung, Sprachpaten werden gesucht von der Caritas für Asylbewerber. Die wollen Deutsch lernen, aber sie haben niemanden, der mit ihnen das ein bisschen übt. War gesucht, da bin ich dann hin, habe dann gleich drei gehabt, die dann Bangladesch und Syrien, ja, Kurden waren dabei, Sprachpaten, habe mit ihnen Deutsch trainiert, haben dann gemerkt, dass ich Christ bin und so. Ja. Und dann war mein Project Korn, da war die Irene dabei, damals Irene hier. Sie war gesucht, da gibt es in Proviantbachstraße gibt es ein Asylheim für Familien, eine Familie mit Kindern, viele Kinder. Und die haben gesagt, da machen wir es Kinderstunde, wir brauchen jemanden, der da mitmacht. Und da sind wir als ganze Familie damit eingestiegen. Also jeden Freitag nach der Arbeit, abends Kinderstunde da unten im Keller. Und da habe ich gelernt zu predigen. Das war meine erste Gemeinde, waren die Kinder. Das war halt so, war super. Dann später, es war ja eines, wer meine letzte Predigt gehört hat, ich habe ja immer wieder diesen Einbruch gehabt, der Psychosen. Und da bist du dann für ein paar Monate einfach oder ein Jahr bist du außer Gefecht, das geht einfach nicht. Dann sagt Arik zu mir mal, der hat hier gesagt, Nick, wir wollen eine Startergruppe Pfadfinder starten, willst du mitmachen? Und ich bin ja 50. Mit den Kindern, 7-Jährige. Aber ich denke, ich frage mal meine Frau. Gell? Manchmal ist es gut, eine Frau zu fragen. Ich sage, du, der Arik hat mich gefragt, ob ich bei ihm mitmache mit den Pfadfindern. Ich sprach, der denkt nicht nach, sagt, oh, das wird dir gut tun. Der Umgang mit den Kindern tut mir gut. Ja, kann ich nicht mehr umkehren, oder? Da war ich halt in der Kinderstunde. Ich erzähle nur, wenn du sagst, ich will auch aufstehen. Ich will wandeln, ich will das praktizieren, üben. Dann nimm halt die nächste Möglichkeit. Kindermitarbeiter werden immer gesucht. Ja. Und wenn es um Stühle geht, mach was, werd aktiv. Ja, steh auf. Steh auf, mach was. Ja. Dann, ja, Übrigens, bevor ich dieses gekriegt habe für die Starter einsteigen, ich lag auf der Couch, weil ich war ja wieder in der Ruheposition, gell? Sitzen, sitzen, empfangen. Leute, es war Sonntagnachmittag. Ich höre die Posaune von Jericho. Wow. Wow. Ich war hellwach. Ich war hellwach. So ein Posaunenschall. Das habe ich mir nicht einbildet. Ich habe es hier gehört im Ohr. Ich habe gesagt, Herr, was willst du? Was willst du? Und dann kommt Arik und sagt, Nick, willst du mitmachen bei den Starter? Und dann sagt die Frau, wird dir gut tun. Gibt es da eine Ausrede? Für mich gab es keine mehr. Steige ich hin. Gut. Jetzt, ich glaube, das ist das, dass wir das trainieren. Jetzt kommen wir langsam zu was Entscheidendes. Gott trainiert uns. Warum trainiert er uns? Weil wir in einem Kampf sind. Sind in einem Kampf. Tamara, dann brauchen wir das, 6, Epheser 6. Ihr wisst schon, die Waffenrüstung. Paulus schreibt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir sind in einem Kampf. Und du sagst, ich will aber nicht kämpfen, weil das ist mir so fremd. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir können uns doch gar nicht aussuchen. Geht doch gar nicht. Und eines, ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott trainiert uns. Er trainiert uns. Du sitzt und empfängst. Erste Position. Du empfängst. Du empfängst nur. Du ladest dich auf. Du betest in Sprachen. Du ladest dich auf. Ja? Dann stehst du auf. Das, was du gelesen hast, das übst du. Mein erster große Bereich, wo ich richtig üben konnte, ist, ich bin ja mit einer Frau verheiratet. Und wir haben Kinder. Und wir ticken sehr unterschiedlich. Und Gott sagt, hey, ihr müsst miteinander auskommen. Wir haben nicht große Streiten, aber die Frau will das, der Mann will das. Ja, aber es muss halt jetzt eine Einigung her. Steht da? Und das Bibel sagt, ordnet euch einander unter. Nicht Frau, ordnet dich dem Mann. Ordnet, so geht's los. Ordnet euch einander unter. Ja? Das bedeutet, für mich hat das bedeutet, es gibt Bereiche, da hat die Frau mehr Verständnis, blickt sie mehr durch. Und es gibt Bereiche, da habe es halt ich. Und jeder hat seinen Bereich. Und ich versuche nicht den Bereich von meiner Frau reinzufunken. Ja, wir reden. Und sie versucht dann nicht in meinen Bereich. Ja. Ordnet euch einander und es ist ganz praktisch. Das ist die Familie. Dann ist die Sache ja auch mit den Finanzen. Die meisten Ehen gehen auseinander, nicht wegen sonstiger Sachen, sondern halt wegen dem Geld. Weil sie nicht mit dem Geld einteilen klarkommen. Der eine gibt mehr aus, Ehepaar gibt mehr aus, als sie einnehmen. Das geht nicht lang gut. Und das Gegenteil ist, versteht ihr? Immer zusammen. Ist auch nicht gut. Und da will uns Gott trainieren. Das sind jetzt zwei Bereiche. Umgang in der Ehe, Umgang mit Finanzen. Das machen wir im Wandeln. Und jetzt müssen wir zum nächsten Punkt kommen. Zu stehen. Stehen bedeutet Kampf. Ja, Jesus ging voll des Geistes in die Wüste. Voll des Geistes ging er in die Wüste. Jetzt kommt der Kampf. Der Feind versucht ihn. Und Jesus wehrt den Kampf ab. Er war ja vorbereitet. Er hat das Wort Gottes in sich gehabt. Er war voll des Geistes. Kann er ihm bestehen? Ja. hat ihn bestanden. Und dann heißt es, und er ging aus der Wüste raus in der Kraft des Geistes. Also wenn wir in einen Kampf gehen, dann müssen wir bereit sein. Voll sein des Geistes und dem Kampf, ich sage es jetzt einmal, nicht ausweichen. Weil da werde ich gestärkt. Schritt für Schritt. Ja? Schritt für Schritt. Was ich hier, ich bin ja ein Fan von Israel. Wir haben ja einen Israel-Gebetskreis. Also das, manche wissen das. Weil ich habe da, wie ich angefangen habe zu lesen, ganz einfach, ich war halt auch gegenüber Israel. Ich war jetzt nicht israelfeindlich, gar nicht. Ich habe mit Israel auch nichts am Hut gehabt. Nein, geht nicht Israel an. Und, aber dann habe ich halt gelesen, Mose, nee, das war Abraham, wo Gott sagt, Abraham, ich will dich segnen. Und so weiter. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. Oh, also ich will nicht unter den Fluch Gottes kommen. Unter den Fluch Gottes kommt man ganz einfach, indem man über Israel schlecht redet, schlecht denkt, böse Witze macht. Also anti-Israel, anti-jüdisches. Und Gott mag das gar nicht, weil es ist sein auserwähltes Volk. Und er hat es nie verworfen, Leute. Er hat sie in die Verbannung geschickt, wissen wir es ja. Aber er hat sie nie verworfen. Die Ersatztheologie sagt, Gott hat sie verworfen. Das ist aber falsch. Er hat sie nicht verworfen. Israel kehrt zurück in das verheißene Land. Ist sichtbar. Und deswegen habe ich angefangen, mich für Israel zu interessieren. Und dann bin ich auch in den Israel-Kreis reingekommen. Ich wollte dann nur, am Anfang bin ich es nur hin, weil meine Frau brauchte einen Chauffeur. Und ich dachte, ja, fahre ich halt hin. Und draußen im Auto warten, das ist jetzt auch nicht im Winter so angenehm. Gehe ich mir halt rein, bin reingesetzt. Und ja, und dann ruckzuck war ich dann der Leiter vom Israel-Kreis. Ich war der einzige Mann und da war ich es halt. Und dann haben wir ja diesen Marsch des Lebens gemacht, der westliche Versöhnung, mit damals mit den Juden, die weggebracht worden sind. Ja, das war super. Und dann haben wir 70-jährigen Geburtstag von dem Staat Israel gefeiert, am Martin-Luther-Platz. Ja, super Sache. Ich sage, das war alles noch in dem Punkt, wo ich sage, aufstehen und gehen. Aber als dann der Luther-Ding dran war, auf dem Lutherplatz, ich habe vorher diesen 70-jährigen Geburtstag von dem Staat Israel, um ein großes Fest veranstaltet. Ich habe gehört, im Allgäu haben sie auch so einen Israel-Tag. Leute haben alles kleingeschlagen. So, Israel-Feinde, wow. Alles kurz und kleingeschlagen. Ich denke, ja, ich weiß schon, das ist nicht, wird schon ein bisschen gefährlich. Und an dem Tag, wo er war, ich bin nur raus. Am Nachmittag war das, war in der Wohnung, war da schon in Rente. Die Frau sagt zu mir, geh bloß aus der Wohnung, ich kann dich nicht mehr sehen. Weil ich war so durch die Wohnung, verstehst, aufgeladen, wird das gut gehen. Die hat gesagt, geh raus und bete in Sprachen. Und dann bin ich raus in die Felder. Ich habe nur in Sprachen gebetet, nur in Sprachen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin durch. Es wird ein schönes Fest werden. Das wusste ich. Und das ist es dann auch geworden. Aber das war schon Kampf. Mit meinen Ängsten, glaube ich. Dass die alles zusammenhauen und so weiter. Und jetzt will ich eines. Ich habe mir einen Bericht gelesen von einem jungen Mann. Er kommt aus Wien, er ist Jude. Eltern sind jüdisch, er ist auch jüdisch, aber er ist israelischer Staatsbürger. Aber weil er halt Jude ist, und dann hat man in Israel das Recht, wenn man Jude ist, darf man freiwillig in die Armee eintreten in Israel, in die IDF, ja, Israelisch Defense Force, die eintreten. Und das wollte er. Er wollte, dass wenn es mal wieder losgeht, dass die Juden einen sicheren Ort haben, wo sie hin können. Das wollte er. Er hat gesagt, und ich trage dazu bei, ist er nach Israel, ist in die Armee eingetreten. Und er hat dann von seiner Ausbildung einen Bericht geschrieben. Der hat mich sehr angesprochen. Er sagt, die Ausbildung war hart. Wow. Die war hart. Er schreibt einmal, bei Ihnen, bei den Israelis, ist der Schutz der eigenen Kameraden sehr wichtig. Steht er? Ist sehr wichtig. Der eigene Das Leben in Israel hat einen hohen Wert. Und der Schutz der eigenen Kameraden ist sehr wichtig. Und die müssen, das müssen sie, wenn einer verwundet ist, dann muss der raus aus der Kampfreihe. Er muss nach hinten. Und da müssen die lernen, einen Kameraden zu tragen. Und zwar auf einem Berglauf. Das hat er gewusst. Ich glaube, 80 Kilo muss jeder tragen auf dem Berg. Und der junge Wiener hat gesagt, das schaffe ich nie. Das kann ich nicht. Aber die haben seine Ausbildung gesagt, wir werden mit dir das trainieren und du wirst es schaffen. Und er hat es geschafft. Und er sagt, immer wenn wir eine Sache lernen mussten, dann wussten wir, wenn dieser Abschnitt vorbei ist, dann kommt der Test. Dann werden wir rausgeschickt. Vorher ging es um Orientierung im Gelände, sagt er. Ja, Orientierung mit Karte, jetzt vielleicht mit GPS, weiß ich nicht. Auf alle Fälle wurden sie dann ausgesetzt, sie wussten nicht wo, haben eine Karte gekriegt und haben gesagt, du bist jetzt hier und wir möchten dich, dass du da ankommst. Und es waren zu zweit, nicht du allein, immer zwei. Und er sagt, wir haben alle Tests bestanden, weil wir ausgebildet waren. Das ist eine gute Botschaft. Gott bildet uns aus. Er schickt uns nicht einfach raus und sagt, naja, wenn du überlebst, ist schön, wenn nicht. Ja? Nein, es ist Gott sehr, sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Deswegen schickt er uns erprobt in den Kampf. Halleluja. Wir leben in einer feindlichen Umwelt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Himmelswelt. Und als wiedergeborener Christ, geisterfüllt, ich musste nie meine Gegner suchen. Musste ich nie. Die haben immer mich gesehen. Weil ich wusste, hinter manchen stehen halt Dämonen. Feinde. Feinde Gottes. Die Dämonen gebrauchen ganz natürliche Menschen. Die müssen jetzt nicht alle gleich dämonisiert sein, das nicht. Aber sie werden von denen schon geschickt, um dir das Leben schwer zu machen. Ja? Willst du das dulden? Wenn Gott sagt zu mir, ich will, dass du da hinten hingehst, und ich weiß, das ist mein Auftrag, da hinten hinzugehen, das weiß ich, hat mir Gott gesagt. So, und jetzt kommt der Andreas und sagt, Nick, ich weiß, du bist da hinten, aber ich sagte, du kommst da nicht hinter, weil ich erlaube es dir nicht. Andreas, ich gebe dir einen guten Rat, halt mich da nicht ab. Halt mich nicht ab. Ich weiß, Gott will es. Ich habe trainiert. Und ich weiß, Gott ist mit mir und ich habe den Heiligen Geist. Ich kriege das, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen. Das kriege ich. Und keine Teufel und Dämonen können mich daran hindern. Ihr mögt das sagen, das ist aber jetzt, du nimmst den Mund ganz schön voll. Ich habe auch schon ganz schöne Kämpfe durchkämpfen müssen. Ich gehe nicht ins Detail, weil das will die Leute schützen, aber ich habe die der Reihe nach weggeputzt. Die standen so klein. Und was war meine Waffe? Das war das Wort. Ich musste nicht den Bibelvers zitieren. Kann sein, aber ich habe einmal nur gesagt, das ist Rebellion. Der ist zusammengefallen. Er konnte nichts mehr machen. Das ist Rebellion. Das ist Rebellion. Der stand vorher so da. Gott kämpft für mich. Aber er will, dass ich aufstehe. Und dass ich in den Kampf gehe. Das will er. Und er bildet mich aus. Ich wiederhole jetzt nochmal 3 Punkte. Wir sitzen, bekamen Lehre. Gott offenbart sich uns, zeigt uns, er trainiert uns im Sitzen, lesen an. Er sagt, steh auf und geh. Jetzt geht's. Jetzt werden wir aktiv. Jetzt werden wir aktiv. Ja? Und wenn du aktiv bist, dann stellen sich dir Feinde entgegen. Und die sagen, ich möchte nicht, dass du weiter das Reich Gottes vorantragst. Das will ich nicht. Das sind die ganz normalen Feinde. Das können Kollegen sagen. Können Nachbarn sein. Alles Mögliche. Und eines ist, ich renne nicht rum und sage, wo sitzen die Dämonen in Augsburg. Nein, das interessiert mich nicht, die Bohne. Die kommen schon auf mich und sagen, ich will nicht, dass du das machst. Aber da haben sie schlechte Karten. Ja, überwinden. Gott will das überwinden. Es wartet ein Lohn, Geschwister. Es wartet ein Lohn. Willst du den Lohn? Ja. Und wir werden nur stark, indem wir aufstehen und gehen. Und wenn es einen kleinen Kampf gibt, dann gibt es halt einen kleinen Kampf. Und es kann einfach mal sein, dass du nur sagst, jetzt halt doch mal deinen Mund. Das kann auch mal sein. Eine Kollegin schwatzt dir immer dazwischen, ich weiß es nicht, aber sie muss immer das letzte Wort haben. Dann kannst du einfach auch mal sagen, jetzt nennen wir sie Maria, halt doch einfach mal deinen Mund. Und sie denkt sich, endlich mal ein Mann, der mir sagt, was ich machen soll. Endlich mal. Mein Mann macht es nicht. Der Chef macht es nicht. Jetzt kommt da einer und sagt, Maria, halt doch einfach mal deinen Mund. Kann sein. So. Und ich weiß, Paul sagt, ich möchte, dass du auch zum Schluss mit dem Gebet abschließt. Ich weiß, ihr seid auch in einem Kampf. Und deshalb möchte ich jetzt euch aufrufen, jeder, der weiß, oh, ich habe irgendwie was nicht ganz richtig oder mir steht was bevor, ich merke es, in meiner Arbeit ist einer, der macht, der sägt an meinem Stuhl, so ein linker Typ, ja, die gibt's. Es gibt wirklich linke Typen. Glaub nicht, dass alle dir wohlgesonnen sind. Glaub das nicht. Die Bibel unterscheidet zwischen Narren und Weisen. In den Sprüchen. Da kannst du das lesen. Es sind Leute, die sind dir feindlich gegenüber. Ja. Deswegen werde ich jetzt einfach für die beten, die sagen, ich weiß, mir steht eine Auseinandersetzung bevor. Ich weiß, das steht mir bevor. Und für die will ich beten. Deswegen würde ich jetzt sagen, und weil das heißt, du musst dann stehen, das würde ich jetzt sagen, wenn du weißt, es kommt was auf mich zu, ich werde nicht ausweichen, Jesus, und du gibst mir die Kraft, dass du jetzt aufstehst und ich bete dann für dich, dass du die Kraft gibst. Und du wirst siegen. Du wirst siegen. Kriegst du ein paar Strammen ab, dann kriegst du ein paar Strammen ab. Ist doch wurscht. Das heilt ja wieder. Aber du wirst dann sicher. Und du kriegst deinen Lohn. Und du wirst kräftig. Und du gehst von Sieg zu Sieg. Und du gehst die Leiter hoch. Du gehst die Leiter hoch. Von Stufe zu Stufe. So. Also, wer meint, ich brauche von Gott irgendwie Unterstützung. Ich bete jetzt, dass du die kriegst. Der steht auf. Vater, bring dir jetzt meine Geschwister, Männer und Frauen, hier in unserer Gemeinde. Ich bete für sie, Herr, dass sie jetzt nicht blindlings losschlagen. Nein, Herr, dass sie sich hinsetzen noch und dein Wort studieren. Wort studieren. Sag, Herr, was willst du von mir? Was willst du denn mir? Vielleicht solltest du dann auch mit deinem Ehemann oder deiner Frau sprechen, dass sie dich unterstützt. Und Jesus, ich bete und ich segne sie mit Kraft, mit Kühnheit. Es ist ein kurzer Kampf, ein Wort vielleicht, ein Wort. Herr, aber das wird ändern. Änderung bringen an dem Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, im Haus, überall wo. Meine Geschwister jetzt stehen her. Ich segne sie mit Kraft aus der Höhe. Ich segne sie mit Kraft. Ja. Wir wollen, dass dein Reich gebaut wird. Wir wollen, dass dein Reich gebaut wird. Und jetzt sagen, Feind, du hast verloren. Du hast verloren. Amen.